Das Weltalter, das auf das Brahmakalpa folgte, ist als das Padmakalpa bekannt, weil in diesem Weltalter die universale Lotusblüte aus dem Wasser im Nabel Haris, der Persönlichkeit Gottes, wuchs. Erläuterung: Das auf das Brahmakalpa folgende Weltalter ist als Padmakalpa bekannt, weil in diesem Kalpa der universelle Lotus wächst. Das Padmakalpa wird in manchen Puranas auch als Pitrikalpa bezeichnet. O Nachkomme Bharatas, das erste Weltalter in der zweiten Hälfte von Brahmas Leben ist auch als Varaha-Weltalter bekannt, weil die Persönlichkeit Gottes in diesem Weltalter als die Ewa-Inkarnation erschien. Erläuterung: Die verschiedenen Weltalter, die als Brahma, Padma und Varaha-Kalpa bekannt sind, scheinen für den Laien ein wenig verwirrend zu sein. Einige Gelehrte glauben, diese Kalpas seien ein und dasselbe. Srila Vishwanatha Chakravarti zufolge scheint das Brahma-Kalpa zu Beginn der ersten Hälfte des Padmakalpa zu sein. Wir können uns jedoch einfach an den Texttiteln verstehen, dass das gegenwärtige Weltalter in der zweiten Hälfte von Brahmas Leben liegt. Nächster Text. Berechnungen zufolge entspricht die Dauer der beiden Hälften von Brahmas Leben einem Imesha, weniger als eine Sekunde für den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, der unwandelbar, unendlich und die Ursache aller Ursachen des Universums. Erläuterung: Der große weise Maitreya hat die Zeit der verschiedenen Dimensionen ziemlich eingehend beschrieben. Angefangen mit dem Atom bis zur Lebensdauer Brahmas. Jetzt versucht er, eine Vorstellung von der Zeit des Herrn, der unbegrenzten Persönlichkeit Gottes zu vermitteln. Er gibt nur einen Hinweis auf seine unbegrenzte Zeit, indem er sie mit dem Leben Brahmas vergleicht. Berechnungen zur Folge entspricht die gesamte Lebenszeit Brahmas weniger als einer Sekunde der Zeit des Herrn. Und in der Brahma Sangita 5,48 wird dies wie folgt erklärt. Yasye kani vasita kalam matala Atavalam vya jivanti loma milajat chagadandanataha Vishnur mahansa yayasya kalo vishesho Govindamari purusham tamaham vivachami. Ich verehre Govinda, die höchste Persönlichkeit Gottes, die Ursache aller Ursachen, dessen vollständiges Teil Mahavishnu ist. Alle Oberhäupter der unzähligen Universen, die Brahmas, leben nur, indem sie bei der Zeit Zuflucht suchen, die so lange währt wie einer seiner Atemzüge. Die Unpersönlichkeitsphilosophen glauben nicht, dass der Herr Gestalt hat, und daher würden sie wohl schwer glauben, dass der Herr schläft. Ihre Vorstellung beruht auf einem geringen Maß an Wissen. Sie messen alles an der Fähigkeit des Menschen. Sie glauben, die Existenz des Höchsten sei genau das Gegenteil der tatsächlichen Note. Sie glauben, die Existenz des Höchsten sei genau das Gegenteil der tätigen menschlichen Existenz. Weil der Mensch Sinne habe, müsste der Herr ohne Sinneswahrnehmung sein. Weil der Mensch eine Form hat, müsste der Höchste formlos sein. Und weil der Mensch schlafe, könne der Höchste auf keinen Fall schlafen. Das Srimad Bhagavatam stimmt jedoch mit solchen Unpersönlichkeitsphilosophen nicht überein. Es heißt hier eindeutig, dass der höchste Herr, wie bereits zuvor erörtert, im Yoga-Nidra ruht. Und weil er schlummert, muss er natürlich atmen. Und die Brahma-Sangita bestätigt, dass innerhalb seiner Atemzeit unzählige Brahmas geboren werden und sterben. Es besteht völlige Übereinstimmung zwischen den Aussagen des Srimad Bhagavatam und denen der Brahma-Sangita. Die ewige Zeit hört mit dem Leben Brahmas nicht auf. Sie besteht fort, doch die höchste Persönlichkeit Gottes vermag sie nicht. Es besteht völlige Übereinstimmung zwischen den Aussagen des Srimad Bhagavatam und denen der Brahma Samhita. Die ewige Zeit hört mit dem Leben Brahmas nicht auf. Sie besteht fort. Doch die höchste Persönlichkeit Gottes vermag sie nicht zu beherrschen, denn der Herr ist der Beherrscher der Zeit. In der spirituellen Welt gibt es unzweifelhaft Zeit, doch sie hat keine Macht über Tätigkeiten. Die Zeit ist unbegrenzt und die spirituelle Welt ist ebenfalls unbegrenzt, da alles dort auf der absoluten Ebene existiert. So, hier hören wir davon, dass die Zeit ewig ist, dass sie immer voranschreitet. Und dass wir in der materiellen Welt, in dem Einfluss der Zeit, beziehungsweise in der materiellen Welt, die Zeit immer voranschreitet. Und dass sich unter dem Einfluss der Zeit alles verändert. Seine Energie im Krishna. Und wie es heißt, es ist kontrolliert er in dieser Welt alles, ja, durch die Zeit, durch den Zeitfaktor. Ja, so im Grunde gibt es nur Vergangenheit und Zukunft, Gegenwart. Was ist die Gegenwart? Nur wenn wir sagen, jetzt schon vorbei. Ja, so, wir befinden uns im Einfluss von Raum und Zeit. Und deshalb ist alles ständigen Wandlung unterworfen. Der Bhagavad Gita sagt Krishna, dass diese materielle Manifestation grenzenlos wandelbar ist. Niemals finden wir genau die gleiche Situation. Ständig ist irgendwas, und irgendwas hat sich immer verändert. Wir mögen das nicht so wahrnehmen, aber wenn ein bisschen Zeit verstreicht, dann können wir schon die Veränderung wahrnehmen. Ich kann mich erinnern, als ich vor, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da war Arjuna noch der Tempelpräsident hier. Und da waren wir, da hat er einen Text verfasst über die Geschichte Iskons in München. Und da hat er so verschiedene ältere Devotees interviewt. Und wir mussten ihm auch so nur die alten Tempel zeigen, die hier vorher eröffnet worden waren in München. Und ich war, ganz am Anfang war ich hier der erste, wie sagt man, Tempelpräsident, ich war der erste, der nach München gekommen ist, um den Tempel zu öffnen. So den ersten Tempel, den wir hatten, einen richtigen Tempel, na einmal in der, einmal war das in der Nymphenburger Straße, in dem kleinen Tempel. Und dann hatten wir ein Haus gemietet in Oberschleißheim. So, und Arjuna wollte Bilder davon machen und wollte sehen. Habe ich ihm erstmal den Nymphenburger Tempel gezeigt. Das war so ein kleiner Laden. Und dann das Haus in Oberschleißheim, also in Oberschleißheim rausgefahren. Aber das Haus nicht wieder gefunden. Und gleich ist, wurde er tausendmal hingefahren und zurückgefahren. Und dann hat er gelebt für 2 Jahre bei dem Haus. Wir konnten das Haus nicht wiederfinden. Und weshalb konnten wir das Haus nicht wiederfinden? Weil die ganze Vegetation in der Straße hat sich verändert. Da wo jetzt Bäume standen, da waren vorher gar keine Bäume. Nur zumindest war das nicht so voll alles mit Pflanzen. Und dann habe ich mich erinnert, ne, da war eine Bäckerei hier, gegenüber von unserem Haus von der Bäckerei. Dann haben wir gefragt, haben wir geklingelt bei jemandem und gefragt, wo ist denn die Bäckerei? Wir brauchen mal eine Bäckerei. Und dann sind wir zu der Bäckerei hingekommen. Und ich konnte immer gar nicht mehr sehen, da war so ein Baum davor. Und der bedeckte das Ganze, die ganze Fassade. Man konnte gar nicht mehr das Schaufenster sehen von der Bäckerei. Und das war natürlich keine Bäckerei mehr, aber das war schon zig Jahre her. Das war 1972, dass ich hier nach München gekommen bin. Und 1973 oder so hatten wir das Haus gemietet. So. Und dann haben wir da geklingelt bei der Bäckerei. Da kam so eine ganz alte Frau, kam in die Tür. Das war die Bäckerin gewesen früher, die hatte da ihr Brot verkauft. Und als sie mich im Doti sah, sagte sie, Hare Krishna. Ah, das ist eine Überraschung. Das war so schön, als sie hier wart. Man hörte immer jeden Morgen, tsching, 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 das Gesingen. Und die ganze Atmosphäre hier in dieser Straße war so schön, war so angenehm, als sie hier war. So, die Frau hatte sich unheimlich verändert, von dem Arsch aus jetzt sagen. Ich konnte die kaum wiedererkennen. Und dann erzählte sie mir eine andere Sache. Dann sagte sie mir, ja, und als ihr weg wart, weggezogen wart, seid. Und dann sind wir zu dem Zeitpunkt zum Josefsplatz gezogen. Das ist ein anderer, kennst du hier, Josefsplatz? Das ist ein Kloster an der Ecke, das ist eine große Kirche und ein Kloster. Dann sind wir dahin gezogen. Und dann dachte sie, als ihr weg wart, das war so schade, dass ihr weggegangen seid. Und dann sagt sie, und nach kurzer Zeit bin ich dann mit meinem Mann in Urlaub gefahren. Nach Italien. Zuletzt fuhren Leute alle nach Italien. Und dann sagt sie, dann waren wir am Strand, irgendwo in Italien. Und plötzlich kommt ein junger Mann zu uns und gibt uns ein Buch von Hare Krishna. Und als ich genau hingeschaut habe, habe ich wieder den alten, den Devoti wiedererkannt, den italienischen Devoti, der damals hier bei euch war. Durgama, von Schüler von Prabhupada, der ist heute noch da. Und so. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzähle. Nur, dass sich alles verändert. Und in manchmal dieser Zeit verändert sich alles. Wir können sehen, dass, wenn die Jahre verstreichen, wie all diese Dinge, diese Dinge in der Zeit stehen bleiben. Vergangenheit sind. Vergangenheit und Zukunft. Power dazu erklärt. Das Einzige, was bleibt, wenn die ganzen Verwandten alle gestorben sind, alle alten Opas und Omas und die Tanten und so weiter, sind alle gestorben. Und das ist der Barbat. Das Einzige, was bleibt, sind die Namen. The names. Und man sagt, ach, kannst du dich noch erinnern an den? Ah, ja. Besonders, wenn man schon ein bisschen älter wird. So viele Leute, die schon den Körper aufgegeben haben, die schon verschwunden sind. Von denen nur noch die Namen übrig sind. Und im Grunde ist es so unbedeutend, dass man überlegt, wie unbedeutend unser Leben ist. Wie unbedeutend unsere Existenz ist. Wir nehmen das Leben so, so wichtig. Und wenn wir eines Tages den Körper aufgegeben haben, kann sich kaum noch jemand erinnern, dass wir überhaupt gelebt haben. Wenn die Jahre, nur die Jahre verstreichen, nur die Jahre gehen, die Jahreszeiten ziehen ins Land, nur und wechseln, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und einiger Zeit erinnert sich kein Mensch mehr an diese Person. Zum Beispiel ganz praktisch. Du sagtest mir vor ein paar Tagen, dass du schon lange nicht mehr in Berlin warst und schon lange nicht mehr das Unkraut gejätet hast auf dem Grab deiner Eltern.
Das war die Seeschütze so hoch.
Man wird geboren. Man lebt einige Zeit, man geht durch so viele Erfahrungen, man macht ein paar Bekanntschaften. Man verliebt sich, man verlobt sich, man verheiratet mit Kindern. Dann werden die Kinder groß, man wird alt und los. Eines Tages stirbt man. Und dann tun die Verwandten, die noch was bereit sind, was zu investieren in einen, die machen eine Beerdigung, ein Begräbnis. Dann wird dann ein Grab gekauft oder was besorgt. Und dann kommt da noch ein Stein hin, wird noch was gemetzt. Wie sagt man da? Gemetzt? Steinmetz? Wird was gemetzt. dann kriegt man noch ein kleines Kreuz da drauf und noch einen Namen dazu, dann noch eine, wie sagt man, ein Palmenblatt noch dazu, so bei dem Kreuz und so, damit das schön aussieht. Ja. Und am Anfang sind dann frische Blumen auf dem Grab. Ja. Und nach einiger Zeit wird das weniger und weniger Blumen. Ja. Und die machen normalerweise einen Kontrakt, wie sagt man, einen Vertrag mit der Friedhofsverwaltung, damit sie nicht immer selber dahin rennen müssen, die Blumen hinstellen müssen, dass ein bisschen Unkraut gejätet wird, eine kleine Hecke vielleicht dahin noch kultiviert wird und so weiter. Und in einiger Zeit ist das, wenn das Gras, wenn das Grab ist, mehr und mehr vernachlässigt, wie das Grab deiner Eltern zum Beispiel. Ja. Und dann kommt das Unkraut und mehr und mehr und mehr verwuchert das alles. Und in einiger Zeit ist es überhaupt nicht mehr, kann man das überhaupt nicht mehr erkennen. Steht dann einfach nur so ein Stein. Wie man zum Beispiel manchmal, jetzt denke ich mir das wohl aus, aber früher als Kind, sind wir immer in Hamburg sind wir mit dem Fahrrad in den Wald gefahren. Da waren noch so alte Friedhöfe. Da sah man so ein paar Steine noch so stehen. So. Und dann ist was passiert in einiger Zeit, sind nur noch ein paar Steine. Keiner mehr weiß, um wen es sich da handelt. Und dann nimmt irgendwann nimmt jemand den Stein weg. Ne? Und meistert wieder was Neues da drauf, verkauft ihn wieder neu. Und dann an die Person, die geht unter, wie sagt man, in Vergessen? Geht unter in Vergessen. Die Grau, soll man sagen. Und dann bleiben noch ein paar Einträge irgendwo in so einem öffentlichen Register. So. Wie sagt man das hier? Im Amt, wie das Amt? Ja, im Register. Ne? Wo man irgendwo eingetragen wurde, die Geburt wurde irgendwo eingetragen. Dann wurde vielleicht irgendwo nochmal so eine, Vermählung eingetragen. Ne? Vielleicht wurden noch ein paar Kinder erwähnt, auch in der gleichen in Bezug zu dieser Eintragung. Und eines Tages, wenn die Körper aufgemacht sind, für ein kleines Kreuz, erstmal ein kleines Stern bei der Geburt, und ein kleines Kreuz zum Schluss, so und so ist nicht mehr da. Dann gibt es mal ein bisschen Ärger mit der Erbschaft, weil die sich alle streiten um das Geld und das Eigentum, was man hinterlassen hat. Aber sonst bleibt nichts mehr nach, vielleicht ein paar vergilbte Fotos. Und das ist nur eine Generation, und dann die zweite Generation kann sich schon nicht mehr dran erinnern. Man hat gar keine Beziehung mehr zu den Personen. 3, 4, 5 Generationen. Da weiß keiner mehr, dass man überhaupt gelebt hat. Und was zu sprechen über 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 100 Jahre. Es gab so viele Menschen hier in Deutschland, die durch die verschiedenen Generationen geboren wurden und lebten. Und die Geschichte berichtet uns davor, dass hier auch vorher noch Menschen, schon Menschen gelebt haben. Und die sind alle verschwunden im Einfluss der Zeit. In der Weise ist die Zeit ein sehr, sehr mächtiger Faktor. Die Zeit verändert alles. Genau wie Paul das erklärt, das Beispiel gegeben hat, mit dem Strand. Wie die Wellen der Zeit kommen und alles, was man am Strand aufgerichtet hat oder Sandburgen, die man errichtet haben muss. Und wenn alle mit den, durch die Flut, durch die Wellen, wieder nivelliert, wie sagt man das? Nivelliert, verschwindet. So, das ist sehr grausam im Grunde, wenn man mal drüber meditiert, über den Einfluss der Zeit. Wie alles genommen wird im Einfluss der Zeit. So dieser Zeitfaktor ist sehr mächtig. Und kein Mensch kann etwas gegen die Zeit tun. Wenn wir einen Moment verloren haben, können wir dieses Moment nicht wieder zurückholen. Und deshalb hat Chanakya Panita natürlich das Wertvollste, was wir haben, ist die Zeit. Und wir können noch so viel Geld haben, wenn wir eine Sekunde verloren haben, können wir die nicht wieder zurückholen. Wenn wir noch so viel Geld besitzen. Und deshalb heißt es, Shila Prahlad Maharaj erklärt das im 7. Kanto, in seinem Gebet sagt er, dass man so früh wie möglich mit dem Krishna-Muster beginnt. Normalerweise, Prabhupada erklärt zu diesem Vers, diesem Gebet, in der Erläuterung sagt er, normalerweise haben die Menschen die Vorstellung, dass man in der Jugend sollte man genießen und sollte man alles tun, was man kann, um die Macht in der Natur auszubeuten. Und im Alter, wenn man dann nicht mehr zu der Lage ist, dann sollte man sich mit Gott beschäftigen, mit religiösen Dingen. Prahlad Maharaj erklärt seinen Mitschülern im Bhagavatam, ne, die sagen auch, die sagen das Gleiche. Und die sagen, oh Prahlad, sprich uns doch nicht von Gott. Wir sind doch jung. Lass uns doch spielen. Und dann erklärt ihnen Prahlad Maharaj, nein, jetzt, wo wir kaum Adam, wo wir Kinder sind, sollten wir uns schon mit diesen Dingen beschäftigen. Weil wenn wir erstmal verstrickt werden in der Zukunft, und dann beschreibt es das ganze Leben, wie man verstrickt wird, wenn man seine Zeit verschwendet. Oder wenn man seine, besser gesagt, seine Zeit verliert. Wenn wir erstmal verstrickt werden, wenn wir nicht mehr in der, sind wir nicht mehr in der gleichen Situation. Und deshalb erklärt er überzeugt, dass seine Mitschüler sich im Hingern und Fallen dienen zu beschäftigen. Nur die Kinder oder die Mitschüler, die sagten Prahlad Maharaj, das ist zu ernst, spirituelles Leben ist zu ernst, es ist für Erwachsene, für ältere Menschen. Und dann erklärt ihn Prahlad Maharaj, wie der Mensch seine Zeit verschwendet. Erst verschwendet man seine Zeit, ich weiß nicht, Prahlad Maharaj oder Shankaracharya, einer von beiden, hat das beschrieben. Er hat gesagt, das Leben teilt sich normalerweise in drei Teile, ich denke mal Shankaracharya. Der erste Teil, den ersten Teil verschwendet man mit frivolen Spielen. Man möchte so viel wie möglich spielen. Und dann sagt er, dass das zweite Teil des Lebens ist der Sexualität gewidmet. Alles, was mit der Sexualität zu tun hat. Erstmal kommt die Anziehung, dann manifestiert sich die Anziehung zwischen beiden Geschlechtern, die Pubertät. Und in dem Teil des Lebens beginnt sich alles zu zentrieren um die Sexualität. Auf der Gründe ist auf der Anziehung zwischen beiden Geschlechtern. Man lebt zusammen, man heiratet, man hat Kinder, man muss arbeiten, um das zu erhalten und so weiter. Und das geht bis ins hohe Alter. Und dann erklärt er, und das ist der letzte Teil des Lebens, benutzt man normalerweise, um das ruinierte Leben noch schnell zu reparieren, wie sagt man, in Ordnung zu bringen. Aber dann ist es zu spät. Und deshalb erklärt er, dass man im letzten Teil des Lebens nur noch lamentiert. Vorher spielt man, dann tut man alles, um die Sinne zu befriedigen, alles, was dazu gehört, und so im letzten Teil lamentiert. Oh, das ist, oh, meine Gesundheit, oh, meine Kinder, oh, die Welt, oh, alle sind sie gegen mich, oh, nur noch lamentieren. Nur wenn man älteren Leuten zuhört, wenn die so untereinander sprechen, die sind immer beschäftigt mit ihrem Arzt, mit Problemen, und lamentieren, dass sie keiner mehr versteht und so weiter. So, das sind die drei Abschnitte im Leben. Und diese drei Abschnitte, die muss man, wie sagt man, counteract, wie sagt man das? Counteract?
Entgegenwirken.
Ja, muss man entgegenwirken durch Krishna. Wenn man schon im frühen Alter Krishna muss erzogen werden, kann man so viel Zeit sparen. Kann man so viel Energie sparen. Das war das Wunderbare in der vedischen Kultur. Wenn die Eltern Krishna bewusst waren und die Umgebung Krishna bewusst ist, das ist zum Beispiel ein großes Problem, was wir heute haben, was unsere Haushälter heute haben. Die Eltern mögen sehr Krishna bewusst sein. Aber wenn sie nicht mehr in einer Krishna bewussten Umgebung leben, umgeben sind von der Kami-Welt und ständig bombardiert werden, nur von der Kami-Propaganda, besonders Fernsehen und solche Sachen. Die Eltern mögen sich, durch ihr Training im Krishna-Wissen, mögen sie noch, in irgendeiner Weise mögen sie vielleicht noch auf eine halbwegs oder 50% oder 25% oder auch 10% Krishna-Wissen sein. Aber die Kinder sind total, total dieser Propaganda, dieser Maya ausgenommen. Und deshalb sehen wir das selbst, die Kinder der Gott geworden sind. Nur so viele Schwierigkeiten. Aber Shri Prabhupada erklärt dazu, wenn man in einer vedischen Gesellschaft geboren wird, normalerweise leben die Menschen in der vedischen Zeit, leben sie nicht in Städten, sondern auf dem Land. Das war nicht alles so zentralisiert wie heute. Nur heute wachsen die Städte mehr und mehr, überall Landflucht, und die Leute geben das Land auf. Nur man sieht das überall. Nur, dass da nur noch ein paar alte Bauern irgendwo sitzen. Die Söhne, die wollen schon nicht mehr das Land weiterführen, sondern die wollen Computerprogrammer werden und einem sauberen Büro leben, arbeiten in der Stadt, mit Zentralheizung, irgend so Kasten, also so, wie sagt man so, Hochhausen. Und in dieser Weise, ne, wird das Land mehr und mehr verlassen. Es kommt mehr und mehr in die Hände von Banken, alle verschuldet, die Bauern, die können schon gar nicht mehr leben, ohne dass sie subventioniert werden. Große Subventionen bekommen von der Regierung. Nur zum Beispiel haben die Nivolis mir erzählt, dass sie nach Abenteuer kamen. Der Bauer, wo sie nur die Milch kaufen. Genau, ne, ist in der Nähe, wenn man dann nach Abenteuer runterfährt, auf links Seite so eine große Milchfarm, viele Kühe. Ja, dann habe ich sie gefragt, ja, wie ist, der kann sich erhalten mit seiner Milch, der Bauer, so viele Kühe. Ne? Dann haben sie mir erzählt, dass der kann sich auch nicht erhalten mit der Milch, der kriegt riesige Subventionen, ne, dafür, dass er überhaupt das macht, was er macht. Ne, sonst würde er überhaupt nicht mehr leben können. Ja, so. Aber in der vedischen Kultur war alles dezentralisiert. Alles dezentralisiert. Die Städte waren klein, da gibt es sogar Regeln. Da gibt es in Shastras gibt es Regeln, wie groß eine Stadt sein darf. Nur dass sie nicht über ein bestimmtes Maß hinaus, wie sagt man, hinausgeht, weil das sonst schwierig wird, ne, das Bewusstsein der Menschen zu, wie sagt man, reinzuhalten. Das vedische Prinzip war, dass die Menschen auf dem Land leben. In kleinen Communities. Und im Zentrum stand ein Tempel. Normalerweise lebten die Menschen in einfachen Hütten. Nur sie führten ein sehr einfaches Leben, nur die Prabhupada hat erwähnt. Nur jeder hat ein bisschen Land und die bebauten das Land. Einige Monate brauchten sie nur zu arbeiten, um das Land zu bauen. Und dadurch hatten sie das ganze Jahr, was sie brauchten. Und konnten sie mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Mit spirituellen Dingen beschäftigen. Mit Pilger, Faden und mit so vielen Sachen, die in den vedischen Schriften beschrieben werden. Und Prabhupada sagte, dass normalerweise die Menschen auf dem Land lebt und sie leben in einfachen Häusern, einfachen Hütten. Unsere große, normalerweise hatten die gar keine festen Häuser, nur aus Stein oder dergleichen. Sondern das war alles aus Stroh und Lehm. Und das einzige feste Haus, das einzige Gebäude an dem Ort, was sehr fest gebaut war, war der Tempel. Das war das Haus der Bildgestalt. Und alle nahmen Teil in der Verehrung der Bildgestalt. Nur dass die Bildgestalt war sozusagen das Zentrum. Und alle Produkte, die sie hatten, einen Teil von dem, was sie produzierten, gaben sie zur Bildgestalt. Und wenn man in einer solchen Umgebung groß wird, das zum Beispiel haben mir die Bullis erzählt, gibt es auch ein sehr schönes Buch, was Bhakti Vikas Maharaj geschrieben hat, über indische die Tradition in Indien, der vedischen Kultur. Ein sehr interessantes Buch, wo er verschiedene Devotis interviewt hat, indische Devotis interviewt hat, die aus solchen traditionellen Familien kommen. Und die berichten so ein bisschen, wie das Leben in der Familie war, wie Tradition war. Das ist interessant. So, Shri Bhava sagt, wenn man in solchen Umgebung geboren wird, macht man auch normalerweise keine großen Reisen. Wozu? Die Menschen sind einfach zufrieden. Es ist keine Notwendigkeit, in die Städte zu fahren, in die Clubs zu gehen oder in, wie sagt man, Billard zu spielen, Fernsehen zu gucken und so weiter. Die Menschen hatten normalerweise gar keine Ahnung, was sich in anderen Dörfern abspielt. Oder von der Regierung oder wer weiß was. Die waren einfach total absorbiert in ihrem Privatleben oder ihrem Gottesbewusstsein leben und verehrten Bildgestalt. Und Shri Bhava sagte, wenn jemand in so einer Umgebung geboren wurde, dann bekam man von vornherein so einen tiefen Eindruck, dass Krishna Gott ist, dass die Bildgestalt verehrt wird, dass das Leben dazu bestimmt ist, dem höchsten Herrn zu dienen, dass man von Gott habe abhängig ist und so weiter. Und man bekam schon von Anfang an diesen Eindruck, man bekam diese tiefe Überzeugung, dass Gott die höchste Persönlichkeit Gottes, aber Gott ist der Meister von allen, der Besitzer ist von allen. Und es bedarf keiner großartigen Erziehung, dass man alle möglichen Sachen lernt, die total unnötig sind, für ein einfaches Leben und hohes Denken. Wenn man nicht in einer solchen Umgebung groß wird, wie wir zum Beispiel heute, Es ist wichtig, dass wir, uns verteidigen können gegen diese ganze materialistische Propaganda. Nur genauso wie Krishna seine Agenda hat, auch Maya seine Agenda. Maya versucht uns immer abzulenken von Krishna, versucht uns immer zu entmutigen, versucht uns immer in eine andere Richtung zu drücken. Und dann gibt es die Agenten Krishnas, die Prediger, die Tempel, die Devotees, nur die Bewegung für Krishna muss sein. Nur die Menschen versucht, an Krishna zu erinnern und über das wirkliche Lebensziel aufzuklären. So, deshalb erkennt es der Bauarbeiter, wenn man nicht in einer solchen Umgebung geboren wird, ist sehr wichtig, dass man diese Schriften liest, dass man nur die Philosophie gut versteht und so weiter. Nur in verschiedenen Aspekten. Um sich zu verteidigen gegen die ganze Propaganda Mayas. Und nicht nur verteidigen, sondern auch um anzugreifen, um gegen Maya zu kämpfen. Und um die Zahl der Gottgewalt zu vergrößern. Das ist im Grunde die ganze Idee unserer Bewegung. Nur, dass wir die Zahl der Gottgewalt vergrößern wollen. Anstatt dass es immer weniger werden. Sollten wir bemüht sein, dass wir beten, immer mehr werden, dass wir mehr und mehr bedingte Seelen aus den Krallen Mayas befreien. Das ist unsere ganze Mission. Und in dieser Weise die Leute zu lehren, die Menschen zu lehren, wie sie ihre Zeit sinnvoll benutzen. Dass sie nicht ihre Zeit verschwenden. Dass sie nicht die Zeit verschwenden. Zwischen den Händen zerrinnt, zwischen den Fingern zerrinnt. Weil das heißt, wenn man im Bhagavatam heißt es, dass für einen materialistischen Menschen jedes Mal, wenn die Sonne aufgeht und die Sonne wieder untergeht, hat er wieder einen Tag verloren. Aber wenn man die Zeit in hingungsvollen Dienst benutzt, verliert man nichts. Weshalb man investiert. Nur in spirituellen, wie sagt man, Guthaben. Das heißt, alles, was man für Krishna getan hat, haben wir vor ein paar Tagen schon gesprochen, in Upanishad gibt es ein sehr schönes Gebet. Da betet der Vaishnava zu Krishna zum Zeitpunkt des Todes: O Krishna, bitte erinnere dich jetzt an alles, was ich für dich getan habe. Nein, die Zeit, die zu dir geopfert hat, bitte vergiss es nicht. Srila Bhagavat Ki! Irgendeine Frage? Wisse, dass alle majestätischen, schönen und herrlichen Schöpfungen nur einem Funken meiner Pracht entspringen. Das ist eine kurze Erläuterung von Prabhupada. Jede herrliche oder besonders schöne Schöpfung sollte, ob in der spirituellen oder materiellen Welt, als nichts weiter als eine fragmentarische Manifestation von Krishnas Fülle betrachtet werden. Alles, was mit außergewöhnlichen Füllen ausgestattet ist, sollte als eine Repräsentation von Krishnas Füllen erachtet werden. Der nächste Vers. Doch wozu, O Arjuna, ist all dieses detaillierte Wissen notwendig? Mit einem einzigen Bruchteil meiner selbst durchdringe und erhalte ich das gesamte Universum. Erläuterung. Der höchste Herr ist in allen materiellen Universen gegenwärtig, indem er als Überseele in alle Dinge eingeht. Der Herr erklärt Arjuna hier, dass es nicht notwendig sei, die Fülle und Pracht einzelner Manifestationen separat zu verstehen. Arjuna sollte verstehen, dass alle Manifestationen nur existieren können, weil Krishna als Überseele in sie eingeht. Alle Lebewesen, angefangen von Brahma, dem gigantischen Geschöpf, bis hinunter zur kleinsten Ameise, existieren nur, weil der Herr in sie eingegangen ist und sie alle erhält. Es gibt eine Missionsgesellschaft, die den Standpunkt vertritt, dass man durch die Verehrung eines beliebigen Halbgottes die höchste Persönlichkeit Gottes bzw. das höchste Ziel erreiche. Hier jedoch wird die Verehrung der Halbgötter von Grund auf missbilligt, da selbst die größten Halbgötter wie Brahma und Shiva nur einen Teil der Füllen des höchsten Herrn repräsentieren. Er ist der Ursprung von jedem, der geboren wird, und niemand ist größer als er. Er ist Asamaudram, Asamaudva. Das heißt, niemand kann ihn übertreffen oder ihm gleichkommen. Im Padma Purana heißt es, dass jemand, der den höchsten Herrn Krishna mit den Halbgöttern gleichsetzt, selbst wenn es sich um Brahma oder Shiva handelt, auf der Stelle zum Atheisten wird. Wenn man jedoch die verschiedenen Beschreibungen der Füllen und Erweiterung von Krishnas Energie gründlich studiert, kann man ohne jeden Zweifel die Stellung des Herrn Sri Krishna verstehen und seinen Verstand ohne Abweichung auf die Verehrung Krishnas richten. In seinem Aspekt der Überseele, der Erweiterung seiner Teilrepräsentation, die in alles Existierende eingeht, ist der Herr alldurchdringend. Reine Gottgeweihte konzentrieren daher ihre Gedanken im Krishna-Bewusstsein völlig auf den hingebungsvollen Dienst. So ist es ihnen möglich, ständig auf der transzendentalen Ebene zu bleiben. In den Versen 8 bis 11 dieses Kapitels findet man eine sehr klare Beschreibung vom hingebungsvollen Dienst und der Verehrung Krishnas. Das ist der Pfad des reinen hingebungsvollen Dienstes. Wie man die höchste Vollkommenheit der Hingabe, Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes erreichen kann, ist in diesem Kapitel ausführlich erklärt worden. Srila Baladeva Vidyabhushana, ein bedeutender Acharya in der Schülernachfolge, die von Krishna ausgeht, schreibt zum Abschluss seines Kommentars zu diesem Kapitel: Yachchaktile satsuryadya bhavati ati ugrateja saha yadangshena dritam vishvam sakrishna dashamir richate. Von Sri Krishnas mächtiger Energie bezieht selbst die mächtige Sonne ihre Macht. Und die ganze Welt wird durch Krishnas Teilerweiterung erhalten. Deshalb ist Sri Krishna verehrenswert. Hiermit enden die Bhakti-Vedanta Erläuterung zum 10. Kapitel der Srimad Bhagavad Gita mit dem Titel Die Füllen des Absoluten. Wisse, dass alle majestätischen, schönen und herrlichen Schöpfungen nur einem Funken meiner Pracht entspringen. Doch wozu, o Arjuna, ist all dieses detaillierte Wissen notwendig? Mit einem einzigen Bruchteil meiner selbst durchdringe und erhalte ich das gesamte Universum. So, am Anfang der Erläuterung erklärt uns wieder Prabhupada, dass Krishna im Herzen aller Lebewesen weilt. Nicht nur im Herzen aller Lebewesen, sondern dass er auch die Übersee des Universums. Genauso wie in diesem Körper ein Funke spirituelle Energie sich befindet, nämlich die individuelle Seele. Und diese Seele in der Form ihres Bewusstseins, ihrer Energie, den ganzen Körper durchdringt. In der gleichen Weise wird auch das ganze Universum durchdrungen von der Energie des Herrn. Und es ist der Herr, der dieses Universum erhält. So, hier erklärt Krishna, dass er unbegrenzt viel Füllen hat. Alles Schöne, alles Großartige ist nichts anderes als eine Manifestation der Energie des Herrn. Und ist nicht unabhängig von ihm. Nur so, wenn die Schöpfung schon so wunderschön sind und so unglaublich sind, wie schön und wie unglaublich, wie wunderbar muss der Ursprung sein. Der Ursprung von allem. Wir bewundern zum Beispiel manchmal irgendwelche Kunstwerke. Aber diese Kunstwerke sind nichts anderes als eine Schöpfung eines Künstlers, einer Person. Wenn man zum Beispiel ein Kunststudent ist, dann studiert man normalerweise nicht nur die Kunst oder die Produkte, sondern man studiert ja auch, und man hört auch was von den Künstlern, von der, ne, was bleibt sie, von den Beweggründen, von der Mentalität dieser Künstler. Und in der gleichen Weise erklärt uns Krishna hier, dass diese materielle Manifestation ermöglicht wird durch einen unbedeutenden Funken seiner selbst, nur von einem Aspekt seiner selbst. Und Krishna ist der Ursprung von allem. Ja, deshalb ist auch bekannt als Bhagavan. Er ist der Schönste, der Reichste, der Mächtigste, der Entsagendste. Und all diese Füllen finden wir in ihm in unbegrenzter Form. Ja, zum Beispiel auch Schönheit. Krishna, das Wort Krishna bedeutet nichts anderes als der alles Anziehende. Ja, jemand sehr Schönes, sehr Reiches, sehr Bekanntes und so weiter. Man wird automatisch anziehen. Und das heißt, wir lesen das jeden Morgen im Nektar der Hingabe, hören wir von Krishna, von den Qualitäten Krishna, von den außergewöhnlichen Qualitäten Krishnas. Und unser Geist fühlt sich, wir fühlen uns ganz natürlich angezogen von diesen Beschreibungen Krishnas. Und das ist sehr wichtig, wie Prabhupada auch erwähnt in der Erläuterung, dass wir diese, wie sagt man, Präsentation, diese Erklärung, oder dass uns Krishna vorgestellt wird von jemandem, der motivlos ist. Der einfach nur ein reiner Geweihter Krishnas ist. In der Bhagavad Gita sagt uns Krishna, am Anfang des 4. Kapitels, sagt Krishna, ich gebe dir dieses Wissen. Ich offenbare dir dieses vertrauliche Wissen, weil du mein Freund und mein Geweihter bist. Und im ersten Vers des 9. Kapitels sagt Krishna, dass er ihm das vertrauliche Wissen gibt. Und das 9. Kapitel ist bekannt als das vertraulichste Wissen. Und am Anfang, im ersten Vers, sagt Krishna gleich, ich gebe dir dieses vertrauliche Wissen, weil du Anasuya bist, weil du völlig frei bist, nein, nein. Das ist eine unserer Qualitäten hier in der materiellen Welt. Alle Lebewesen, die hier erscheinen, die sich in der materiellen Welt befinden, sind mehr oder weniger neidisch auf Krishna. Sie wollen alle Krishna vergessen. Wir wollen alle Krishna imitieren. Wir wollen selber Krishna sein. Wir wollen selber im Zentrum stehen. Wir wollen Krishnas Position usurpieren. Wie sagt man das? Usurpieren? Darf man nicht usurpieren? Ja. Wir möchten die Macht Krishnas oder die Position Krishnas an uns halten. Wir möchten selber im Zentrum stehen. Wir möchten selber bekannt sein. Selber berühmt sein. Und so weiter. Das ist unsere Krankheit. Das ist im Grunde die Krankheit, von der wir alle behaftet sind. Und diese Krankheit hält uns in der materiellen Welt. Nur so Krishna können wir nur verstehen, wenn wir frei sind von allem Nein. Und wir können auch Krishna nur repräsentieren. Wir können Krishna nur anderen geben. Wir können Krishnas Ruhm nur preisen, wenn wir frei sind von Neid oder von Eifersucht gegenüber Krishna. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und deshalb ist es so schwierig, die Bhagavad Gita zu verstehen. Prabhupada erwähnt hier, dass nur eine Gruppe, Prabhupada sagt hier, eine missionarische Bewegung. Es gibt so viele Gruppen, die ihre eigene Meinung haben von Gott und von Krishna und von dem, was Religion ist und so weiter. Wir können diese Dinge nur verstehen, wenn wir Autoritäten akzeptieren. Und die höchste Autorität ist Krishna. Der Bhagavad wiederholt erklärt, dass zum Beispiel ein spiritueller Meister muss ein Repräsentant Krishnas sein. Er muss Repräsentant sein des Adigurus, des höchsten Gurus, der höchsten Autorität. Ishvara Parama Krishna. Ishvara Parameshwara, das ist ein Name Krishnas. Das bedeutet, dass er der höchste Kontrollierer ist. Wir mögen auch Kontrollierer sein in unserem Bereich. Wir mögen auch Befehle geben, wir mögen auch eine gewisse Kontrolle haben. Aber letztlich stehen wir alle unter der Kontrolle Krishnas. Wir sind nicht wirklich unabhängig. So ist unsere Position. Aber wir können Krishna, wie gesagt, nur verstehen, wenn wir dienen, wenn wir einfach nur verstehen, dass Krishna der Meister ist und wir sind seine Diener. Sanatan. Ewige sind wir im Grunde seine Diener. Es gibt auch Gruppen, spirituelle Gruppen, die sagen, zum Beispiel Mayavadi-Gruppen, die sagen, ja, man muss Krishna verehren. Man sollte auch die Bhagavad Gita lesen. Man sollte auch, eigentlich sind, man sollte auch Bildgestalten verehren. Heiligen Namen chanten und so weiter. Aber das sollte man nur machen, solange man noch nicht befreit ist. Und dann irgendwann, wenn wir befreit sind, dann stoßen wir all diese Dinge zurück. Genauso, wenn wir eine Leiter benutzen. Und wir kommen irgendwo nur auf die höhere Plattform. Und wir stoßen die Leiter zurück. Brauchen wir sie nicht mehr. Wenn wir erstmal befreit sind, dann brauchen wir die Bhagavad Gita nicht mehr zu. Dann können wir unsere eigene Bhagavad Gita stellen. Dann brauchen wir keine Bildgestalten mehr zu nehmen, sondern wir sind selber verehrt. Wir sind selber Gurnitari. Und dann brauchen wir auch keinen Namen mehr von Gott zu chanten, sondern dann können die alle unseren Namen chanten. Weil letztlich, laut der Philosophie, sind wir sowieso alle eins. Und wir befinden uns im Arm in Illusion, dass wir denken, dass wir Diener sind. Dass wir unter der Kontrolle der materiellen Natur stehen. Aber wenn wir befreit sind, dann werden wir eins mit Gott. Dann verstehen wir, dass wir Gott sind. Die Mayavadis können zwar nicht erklären, wie man unter den Einfluss Mayas gelangt, wenn wir Gott sind. Wie sind wir unter den Einfluss Mayas gekommen? Das bedeutet, dass Maya stärker ist als Gott. Das bedeutet, dass Maya Gott ist und nicht Gott Gott. Nicht Krishna ist Gott, sondern Maya ist Gott. Prabhupada erklärt das in der Bhagavad Gita in der Erläuterung. Dass Maya oder Satan, sagt Prabhupada, Satan stärker ist als Gott. Das heißt, dass Satan Gott ist und nicht Krishna. So, das sind alles so Widersprüche, die wir finden in den verschiedenen Philosophien, pseudo-spirituellen Philosophien. Nur in der Bhagavad Gita sagt Krishna, Mamayivang Sajiva Loke Jiva Bhuta Sanat Manashak Down in Million Pagishtishtamikam Shri. Er sagt, die Lebewesen sind meine ewigen fragmentarischen Teile. Ewigen fragmentarischen Teile. Nicht irgendwann mal abgetrennt worden und dann werden wir eins. Nur diesen Grund widerlegt Krishna direkt durch diesen Vers. Nur Sanatana. Wir sind seine ewigen Teile. Ein bisschen schwer zu verstehen, wieso man ein Teil sein kann, ohne jemals eins gewesen zu sein mit dem Ganzen. Das ist eine sehr eine Philosophie, die bekannt ist als Achintya Bhedarita. Wir sind eins mit Krishna, aber zur gleichen Zeit sind wir verschieden. Wir haben die gleichen Qualitäten wie er, zumindest bis zu einem bestimmten Maß. Nur in der Nektar der Hingabe wird es beschrieben. Da heißt es, dass Krishna, das Lebewesen, nur bis zu einem Prozentsatz die Qualitäten Krishnas hat. Dass es einige gibt, die noch mehr Qualitäten haben, wie zum Beispiel Brahma oder Shiva, noch die verschiedenen Vishnu-Formen, verschiedene Expansionen Krishnas, haben noch mehr Qualitäten. Aber Krishna hat alle Qualitäten. Krishna hat Qualitäten, die selbst seine eigenen Erweiterungen nicht haben. Zum Beispiel Vishnu. Vishnu ist nicht dafür bekannt, dass er göttliche Spiele oder liebevolle Spiele unterhält mit seinen Kuhhelden-Freunden. Sondern er erfüllt eine andere Funktion. Da war mal ein paar Mal erzählt, da war mal ein deutscher Wissenschaftler, kam nach Indien, auf der Suche nach Gott. Und er besuchte verschiedene Tempel in Indien. Und studierte die verschiedenen Gottheiten, die verehrt wurden in den Tempeln. Und als er letztlich Radha und Krishna sah, kam er zu dem Schluss, dass das Gott sein muss. Weil er hatte gesehen, dass in allen verschiedenen Tempeln die Gottheiten irgendwas taten, irgendwas machten, irgendwas oder in den Händen hielten, irgendwie. Und wie war er zu dem Schluss gekommen? Weil er sah, dass Krishna genoss. Völlig frei war von allen Verpflichtungen. Krishna war einfach nur vertieft in seinem liebevollen Austausch mit Srimati Radharam oder mit seinem Gottgewirr. Und das ist die Position Gottes. Da heißt es, in den Shastras heißt es, dass Gott Völlig frei, Paul erwähnt das hier. Er erwähnt einen Teil dieses Verses, wo es heißt, dass Gott der Höchste ist, dass ihm keiner gleichkommt und keiner über ihm steht. Und dass er auch keinerlei Verpflichtung hat, irgendwas zu tun. Oder keine Verpflichtung gegenüber irgendjemandem hat oder eine bestimmte, wie sagt man, nur eine bestimmte Pflicht zu erfüllen. Sondern dass er völlig frei ist, völlig unabhängig. Und wir sehen zum Beispiel die Bilder, in unseren Tempeln haben wir so viele Bilder an den Wänden von Krishna und seinen Spielen, unseren Inkarnationen. Wir sehen niemals Krishna arbeiten, sondern Krishna spielt die Flöte. Oder er gesellt sich mit seinen Freunden. Die haben keine Probleme. Die brauchen nicht zu arbeiten, um sich zu erhalten. Die sind völlig in sich selbst zufrieden, haben alles, was sie brauchen. In dieser Weise, das ist die unbegrenzte Macht Krishnas. Das heißt, in den Schriften heißt es, Savaviki Gyana Balakya Cha Parasya Shakti Vivideva Shruyate. Erstmal heißt es, dass Gott unbegrenzt viele Energien hat. Er ist nicht Energie, wie die Mayavadis sagen, sondern er hat Energie. Und er ist unabhängig. Er schickt jenseits seine Energie. Und dann heißt es, Balakriyacha. Das heißt, er hat unbegrenztes Wissen. Er hat unbegrenzte Kraft. Und er ist aktiv. Das heißt, er kann alles tun, was er will. Ohne große Bemühungen. Allein durch seinen Wunsch wird alles geschafft. Wenn wir uns einen Wunsch erfüllen wollen, dann müssen wir erstmal arbeiten. Wir müssen das Geld dazu haben. Wir müssen ein gewisses Karma haben. Wir müssen besondere Voraussetzungen haben, um etwas möglich zu machen. Aber das heißt, wenn Krishna sich etwas wünscht, allein durch seinen Wunsch wird es möglich. Zum Beispiel heißt es selbst, hier hatten wir in den vorherigen Versen von Yoga Nidra gehört, vom transzendentalen Schlummer des Herrn. Dass der Kalanatakashai Vishnu, Mahavishnu sich auf den Avanantashes niederlegt, im Ozean der Ursachen. Und dann heißt es, dass nur der Herr schlummert, einen transzendentalen Schlummer, schläft. Und während er schläft, sozusagen im Traum, guck mal, wie der Produkt seines Traums, wenn er träumt, dann kommen aus den ganzen Poren, kommen die ganzen Universen. Unzählige von den Universen manifestieren. Die gigantischen Universen werden manifestieren. So unvorstellbar, wie groß Mahavishnu sein muss. Und wenn die ganzen Universen aus seinen Poren kommen. Und dann wiederum, wenn er die Universen manifestiert, das heißt, dass diese Universen so, das ist unzählig. Da gibt es ein Beispiel, was der Prabhupada manchmal gebraucht hat, oder gebracht hat. Das ist ein Eimer mit dem, wie sagt man noch, mit dem Senfsamen. Wenn man einen ganzen Eimer voll Senfsamen hat, das sind so ganz winzige kleine Kügelchen, die aus der Küche kennen. Kennst du Senfsamen? Wenn du einen ganzen Eimer mit Senfsamen hast, kann man nicht sehen. Das ist unbegrenzt. Oder der Schaum. Wenn man zum Beispiel zum Strand geht, und das ist der Wellengang, da stehen immer Schaum. Oder? Hast du mal gesehen? Dieser weiße Schaum. Alles winzige kleine Bläschen. Die werden so gebildet durch die Bewegung des Wassers. Und dann geht das Wasser wieder zurück und der ganze Schaum bleibt am Strand. Und was passiert mit dem Schaum? Ha? Bleibt er da? Ewig? Nee. Er löst sich auf. Und in der gleichen Weise schafft Krishna auch die ganzen Universen. Und die existieren für eine begrenzte Zeit. Von unserem Standpunkt aus betrachtet ist es eine unheimliche, wie sagt man, Zeit. Aber vom Standpunkt Krishnas aus betrachtet ist es unbedeutend. Es ist einfach nur ein Ausatmen von Mahavishnu. Mahavishnu atmet aus. Und während er ausatmet, kommen die ganzen Universen manifestiert. Unzählige Universen. Da gibt es große, mittlere und kleine. Verschiedene Größen. Im Bhagavatam heißt es, dass die verschiedenen Universen verschiedene Brahmas haben und verschiedene Mächte, in verschiedener Weise mächtig. Und das, zum Beispiel unser Brahma, ist sehr mächtig. Er hat 4 Köpfe. Aber da gibt es Universen, wo der Brahma 10 Köpfe hat, 100 Köpfe, 1000 Köpfe und noch viel mehr Köpfe. Wenn man sowas hört, wenn man sowas in den Shastras liest, da denken normalerweise Leute, ach, das ist übertreibend, das ist nur ein Märchen, das ist nur Symbolismus, wie sagt man? Das ist allegorisch, das sind nur Gleichnisse. Und das ist der Unterschied zwischen einem Vaishnava oder einem Nicht-Vaishnava. Vaishnava bedeutet, die akzeptieren die Aussagen des Shastras so, wie sie sind. Wir halten uns nicht für intelligenter als die Verfasser der Veden oder als Krishna selbst. Wir denken nicht, dass um Krishna besser zu verstehen, müssen wir ihn erklären, weil Krishna nicht intelligent genug ist, sich selbst zu erklären. Oder die Philosophie des Krishna muss es sein. Nur im Grunde ist das ein Vergehen. Aber diese Art von Vergehen ist nicht möglich, Krishna zu verstehen. So in den Shastras heißt es, dass die Universen, aus denen Poren Mahavishnus kommen, also für einige Zeit existieren. Und wenn der Herr einatmet, gehen diese ganzen Universen wieder seinen Körper. Und alle Lebewesen, die zu der Zeit, und zwar zum Zeitpunkt der Auflösung existieren, gehen in einen unmanifestierten Zustand. Und wenn der Herr wieder ausatmet und die sich die materielle Natur wieder zu machen, dass Mahatattva wieder manifestiert, die materielle Schöpfung wieder manifestiert, beginnen die Lebewesen genau an dem Punkt, wo sie aufgehört haben. Das haben wir gerade gelesen in der Bhagavad-Gita. War das hier? 10 Kapitel war das, glaube ich, hier. Wo Prabhupada das erklärt. Das ist eine falsche Schlussfolgerung, ist das. Dass nämlich die Lebensform erstmal nur von den Niederen beginnt und dann zu den Höheren aufsteigt und so weiter, bis sie sich dann nur als Menschen manifestieren. Der Prabhupada erklärt, dass alle Lebensformen existieren zur gleichen Zeit. Das heißt, je nachdem, wo wir stehen geblieben sind, in unserer vorhergehenden Schöpfung, wenn wir zum Beispiel als Menschen den Körper in diesen Zustand gegangen sind, dann beginnen wir genau da, wo wir aufgehört haben. So, hast du das schon mal gehört?
Ich weiß gar nicht so, ich weiß gar nicht weg irgendwie.
Bitte? Hast du gar nicht zugehört?
Das letzte habe ich nicht mitbekommen. Oh, da war ich gerade...
Was
mein Geist, habe ich das versucht, so erst zu
fragen. Ja, habe ich schon gesehen, das habe ich gefragt. Du musst sehr gut zuhören, Krishna, musst du was.
Wie lernt man das eigentlich? Zuhören? Wie lernt man das?
Indem man es einfach tut. Indem man seine Ohren erstmal schön sauber macht. Und indem man sich hinsetzt und hört. Sich konzentriert. Aber der erklärt uns im Srimad Bhagavatam, wie man gut zuhören kann. Ja, den ganzen Vorgang, wie man sich konzentrieren kann. Der Prabhupada sagt, wenn die Sinne reguliert sind, die Sinne kontrolliert sind, dann wird auch der Verstand stetig. Wie sagt man? Stetig? Ja, wird der Verstand stetig. Und wenn der Verstand stetig ist, wenn der Verstand fixiert ist, dann können wir gut zuhören. Aber erklärt an dieser Stelle, er sagte auch, wenn die Sinne nicht kontrolliert sind, nicht reguliert sind, dann ist der Verstand aufgewühlt. Und wenn der Verstand aufgewühlt ist, gestört ist, dann kann man sich nicht konzentrieren. Und wenn man sich nicht konzentrieren kann, dann wird man unproduktiv im Spirituellen Denken. Das ist nicht einfach nur sentimentale, wie sagt man, sentimentale Gefühlsduselei. Sondern spirituelles Leben bedeutet, dass man sich sehr gut konzentrieren muss. So ist es. Geburtstag? Ne?
Wo ist kommen?
Hä?
Wo ist kommen?
Welche Geburt?
Aus der Wüste.
Gut, dann ich denke, dann sollten wir vielleicht den Schluss machen. Irgendwelche Fragen dazu?
Kommentare? Hast du noch mehr Fragen?
Moment, nicht so richtig manifestiert, weil ich gerade ein bisschen aufgewühlt bin, ich habe ja meine Sinne nicht ganz kontrolliert.
Gerne.
Ich verstehe nicht ganz, wie das... Ist es so, dass alles kommt, wie es kommen soll, habe ich mal gehört. Alles kommt, wie es kommen soll, ist es so, dass... Mhm. Also, ich weiß nicht, wie stark ist mein Film dazu, der so abläuft, was man so sieht, der Erlebnisfilm, dieser, alles, was man so mitkriegt, so mit seinem Bewusstsein, ist das so, dass das auch schon in längere Zeit irgendwo unmanifestiert im Kosmos irgendwo oder wo auch immer oder in diesem Traum noch wie schon existiert? Oder wie weit kann ich da was, also der Punkt ist, wie sehr kann ich...
Ja, was ist der Punkt jetzt hier?
Wie sehr kann ich das verändern da dran? Das ja. heißt, also wie sehr kann ich das selber eingreifen in die ganze Sache? Also ist das alles vorherbestimmt schon oder ist da wirklich irgendwie, wie groß ist die Unabhängigkeit und wie viel ist vorherbestimmt und wie sehr kommt alles, wie es kommen soll? Also das, der Punkt ist mir echt nicht klar. Manchmal denke ich echt, also wenn man, da gibt es die Palmblatt-Bibliotheken in Indien und die sagen dir, was alles schon irgendwie... und auch Krishna sagt dem Kali Yuga voraus, da werde ich erscheinen. Also verschiedene Sachen, grobe Dinge sind ja schon vorherbestimmt. Auch mit der Geburt habe ich gehört, schon der Tag deines Todes, wer deine Frau ist, was du für einen Beruf hast, alles schon vorherbestimmt. Und wie sehr ist denn die Unabhängigkeit, wie sehr kann man dann eingreifen und wie sehr ist es vorherbestimmt? Wie kann man die Unabhängigkeit verstehen?
Das Einzige, was du machen kannst, ist auf der Reise, die schon abläuft, wie du sagst, ist, dass du Krishna loswerden kannst. Das ist genau wie wenn du zum Beispiel nach Israel, nein, lieber nach Ägypten fliegst. Ja. Und du kaufst dein Ticket und du steigst in das Flugzeug ein. Wenn du fliegst, kannst du den Kurs nicht mehr verändern. Es sei denn, du bist ein Terrorist. Aber normalerweise ist das Ziel schon voll. Das Ziel ist schon vollbestimmt. Du kommst irgendwo an in der Wüste. Oder? Du kommst in deinem Ziel an, aber während du fliegst, du hast schon alles bezahlt. Du sitzt zum Beispiel in der Economy Class oder sitzt in der Business Class oder sitzt in First Class. Das ist schon alles klar. So wie du einsteigst, läuft das schon ab, automatisch. Aber während du fliegst, hast du die Möglichkeiten, aktiv zu sein. Du kannst zum Beispiel eine Bhagavad Gita lesen. Oder du kannst irgendwelche unsinnigen Kami-Magazine lesen, auf dem Flug. Oder du kannst ausbasen, oder kannst Hare Krishna chanten. Oder du kannst allen möglichen Müll essen, oder du kannst Prasadam zu dir nehmen. Ne? Und je nachdem, wie du die Zeit genutzt hast, kommst du in einem ganz bestimmten Bewusstsein ans Ziel. Und in der gleichen Weise ist das Leben ist auch wie eine Reise. Wir bekommen ein bestimmtes Karma mit in die Krippe. Das ist wichtig, das ist richtig. Ein bestimmtes Maß an Freude, ein bestimmtes Maß an Leid ist schon vorherbestimmt in unserem Körper. Du kannst nicht dadurch, dass du Krishna bewusst wirst, hast du nicht plötzlich einen ganz anderen Körper. Du bist nicht plötzlich blond. Oder hast plötzlich grüne Augen, wenn du die Bodhi willst. Das ist nicht der Punkt. Sondern du benutzt das, was du hast, sozusagen als, wie sagt man, als Instrument oder als Grundlage, um Krishna zu werden. Und du benutzt dann diese Dinge, die du Krishnas. Und damit, wie Prabhupada sagte, das spiritualisierst du deine Existenz. Das heißt, es ist eine lange Reise. Nur für einige ist es lang und für andere nicht so lang. Im Grunde wissen wir nie, wann das zu Ende ist, wann dieses Leben zu Ende ist. Und eines Tages stehen wir den Tod gegenüber. Und je nachdem, was wir aus diesem Leben gemacht haben, bekommen wir das entsprechende Ergebnis. Ja, selbst wenn wir noch so reich sind, noch so qualifiziert sind, wenn wir dem Tod sagen, oh, Moment, gib mir noch ein bisschen mehr Zeit, ich habe so viel Zeit verschwendet. Ich habe so viel meiner Energie und Zeit verschwendet. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Aber die Zeit um ist, wem die Stunde schlägt, heißt es. Ne? Dumm, dumm. Die Stunde schlägt, man gezwungen, den Körper aufzugeben. der Tod unterscheidet sich. Aber je nachdem, was du aus dem Leben gemacht hast, in welchem Maße du dich vorangebracht hast in Krishna, in welchem Maße du Krishna bewusst bist, bekommst du eine bessere Möglichkeit, Krishna zu sein. Und wenn du nur gefaulenzt hast und nichts gelernt hast und nur, das halt immer so gerade so eben über dich so durchgebracht hast, so, dann kann das sein, dass du sitzen bleibst, ne? Dass du das Klassenziel nicht erreichst und dass du die gleiche Klasse nochmal absolvieren musst. Und nicht nur das, vielleicht auch in unangenehmeren Umständen. Eine weniger Möglichkeit. Ne? Es kann sein, dass die materielle Natur dir nicht wieder die gleichen Möglichkeiten gibt, sondern dass du begrenzt bist, bedeckter bist. In deiner Ausdrucksmöglichkeit, ja. in der Form, wie du genießt in der Materie, so verfeinerte oder weniger verfeinerte Sinne hast, dass deine Kommunikation sehr begrenzt ist, anstatt dass du sagst, Haribol Prabhu, wie geht's? Dann sagst du, ja. Und du sagst, oder und das ist die ganze Kommunikation, das ist kein großes Philosophengespräch oder keine Frage von Bhagavad Gita oder den heiligen Namen zu chanten. Ja, sondern du sitzt da drin, bist bedeckt. Das ist keine Möglichkeit, da rauszukommen. Diese Möglichkeit bekommt man nur in der menschlichen Form des Lebens. Die menschliche Form des Lebens ist eine ganz besondere Möglichkeit. Ja. Ich habe mal einen Gottbruder-Film immer gesagt, das ist genau wie wenn ein 100-Dollar-Schein oder einen 100-Euro-Schein haben. Mit dem 100-Euro-Schein können wir Feuer anzünden. Oder wir können diesen 100-Euro-Schein für was Wichtiges benutzen. Und in der gleichen Weise diese menschliche Form des Lebens auch eine verfeinerte Form, durch die es uns ermöglicht wird, das Höchste zu verstehen. Nicht nur zu verstehen, wie wir frei werden vom Kreislauf der Geburten und Tode, sondern wie wir wieder zurückkehren zu Krishna, ins höchste Reich. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, und das ist das große Problem in der heutigen Zeit, zum Beispiel in diesen Ländern, wie Deutschland, wenn die Menschen, wie ich schon erwähnt habe, verhältnismäßig gutes Karma, aber wohl sie benutzen es. Wir haben keine Ahnung, dass dieses gute Karma auf fromme Handlungen zurückzuführen. Und dass sie einfach nur ihr Guthaben verbrauchen. Das ist genau wie man hart gearbeitet hat, ein großes Konto angesammelt, großes Guthaben angesammelt. Und eines Tages verbraucht man nur noch. Wenn man nur verbraucht, nur konsumiert und nichts Neues wieder einzahlt, deponiert, ist eines Tages zu Ende. Man muss wieder von Null anfangen. Das bedeutet, man fällt wieder in niedere Form. Man fällt wieder in weniger, wie sagt man, angenehme Umstände oder sehr unangenehme Umstände. Und das ist diese ganz besondere Möglichkeit, die wir bekommen haben von Krishna, dass wir eine menschliche Form bekommen haben. Und dass wir Fragen stellen können. Und nicht nur Fragen stellen können, wir können auch ganz wunderbare Antworten bekommen. Zum Beispiel die Bhagavad Gita. Gibt es so wunderbare Antworten, die wir nirgendwo anders finden, so klare, präzise Formen. Und in dieser Weise sollten wir nicht unsere Zeit verschwenden, sondern wir sollten unsere Energie und unsere Zeit benutzen. Wozu es bestimmt ist. Diese menschliche Form des Lebens, der Paare der Kirche, ist speziell geschaffen für spirituelles Leben. Wenn wir die Hunde, Schweine, Katzen und Esel imitieren, dann ist es verschwendet. Das ist genau wie wenn wir einen 500-Euro-Schein benutzen, um einfach nur so... Ne? Oder also einen Schreibblock benutzen oder verbrennen. In der gleichen Weise verprassen oder verbrennen wir auch unsere menschliche Energie, wenn wir sie nicht benutzen im Dienste Krishnas. Das ist der höchste Nutzen. Das ist der größte Wert, der es hier geben wird. In der menschlichen Form zu werden. Unsere ewige Beziehung zu Krishna wieder zu erwecken. So, in dieser Weise mögen wir nur bedingt sein, in gewisser Weise, durch unser Karma. mit den Möglichkeiten, die wir bekommen haben. Jeder hat seinen individuellen Körper mit seinem dazugehörigen Karma. Shri Prabhupada dazu erklärt, dass Krishna-Bewusstsein bedeutet nicht ein äußerer Wandel so sehr, sondern ein innerer Wandel, ein Wandel des Herzens. Wenn sich das Herz verändert, dann wird auch in der animalisch alles drumherum verändert. Das ist ganz natürlich. Das heißt, mit anderen Worten, das ist nicht notwendig, dass man sich großartig verändert, äußerlich. Sondern dass man das Bewusstsein verändert, dass man Liebe zu Krishna nimmt. Und das ist die größte Segnung, die man bekommen kann, dass man gesegnet wird mit dem Samen der Hingabe zu Krishna. So steht der Prabhupada erklärt, das sind eine dieser Erläuterungen hier, die wir jetzt gelesen haben in den letzten Tagen. Nun, da sagt der Prabhupada, das sind der Samen der Hingabe zu Krishna, uns gegeben wird von den Vaishnavas, von den Devotees. Und was ist dieser Same der Hingabe zu Krishna? Das ist der hingebungsvolle Dienst. Dieses Befolgen der Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes. Nun können wir unsere schlummernde Liebe zu Krishna im Herzen wieder nennen. So, das bedeutet, dass wir nicht erwarten sollen, dass sich alles grundsätzlich verändert, sondern es verändert sich das Bewusstsein, die Betrachtungsweise, wie man die Dinge sieht. Ja, wenn man Krishna bewusst wird, dann versteht man mehr und mehr. Ja, wenn man mehr Krishna wird, versteht, dass alles mit Krishna verbunden ist. Dass selbst ein Grashalm nicht unabhängig sich bewegt, ohne die Sanktion oder die Segnung Krishnas. Dass alles Krishnas Energie ist. Nun dieser Ausdruck, den Prabhupada uns gegeben hat, von Krishna-Bewusstsein, so ein wunderbarer Ausdruck. Im Augenblick sind wir körperbewusst, deutschbewusst, ägyptenbewusst, pyramidenbewusst. Wer weiß, was alles. Ne? Oder wer weiß, was bewusst. Oder nicht. Es gibt so viele Formen von Bewusstsein. Und wir werden niemals glücklich sein, ohne dass wir Krishna wussten. Ich habe oft davon gesprochen, dass diese Bewegung für Krishna wussten, das Ziel hat, die Menschen glücklich zu machen. Und wenn wir nicht glücklich sind, das bedeutet, wir machen irgendwas falsch. Irgendwas stimmt nicht. Und wie können wir lernen, das richtig zu machen? Alles richtig zu machen. Wenn wir vor allem hören, solchen Personen wie Krishna und Arjuna zu hören. Das sind die Experten. Die wissen es ganz genau. Die haben den totalen Durchblick. Shri Prabhupada ki Jai!